Amen. Was für ein tiefes Gebet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich erwähnte es zu Beginn schon bei der Begrüßung. In diesem Gleichnis von, in der Lutherbibel ist es überschrieben, mit den bösen Weingärtnern, in diesem Gleichnis gibt Jesus uns eine, wie ich finde, merkwürdige Botschaft auf den ersten Blick. Es ist möglich, ich wiederhole es nochmal, um ihn zu wissen, aber nicht mehr mit ihm zu rechnen. Es ist möglich, ihn sogar, wie in diesem Gleichnis geschildert, zu verstoßen, ihn zu übergehen, ihn hinauszuwerfen, obwohl man für ihn arbeitet. Wie sollen wir das verstehen? Wie kommt es vielleicht auch dazu und wie kann man das auch vermeiden? Es wird deutlich auf dem Hintergrund des Bildes vom Weinberg. Dieses Bild vom Weinberg ist ein so vielschichtiges und wunderschönes Bild für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel und dann auch seiner Kirche. Oft kommt es vor in der Bibel. Und die Bedeutung des Weinbergs und des Weines wird unter anderem an zwei Dingen deutlich, die ich besonders mag. Zum einen wird nach der Sintflut als erstes berichtet, ob es wirklich so war, als erstes berichtet, dass nicht Kartoffeln und Wein, dass nicht Kartoffeln und Reis und Weizen angebaut wurden, sondern Wein. Ist das nicht erstaunlich, ne? Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster ein Weinberg. Es steht als erster, nicht als erstes, aber immerhin als erster ein Weinberg. Und nach dem Johannesevangelium war das erste Wunder die Verwandlung von Wasser in Wein. Also nicht in Kamillentee, sondern in Wein. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Perspektive all der Wunder die festliche Hochzeit ist und Wein ist das Symbol der Freude. In der Bibel ist mal Gott der Weinbergbesitzer und wir die Gemeinde der Weinberg oder wie bei Jesus in dem bekannten Wort, ich bin der Weinstock und ihr seid wie Reben und Trauben an dem Weinstock. Und nicht von ungefähr nimmt Jesus das elementare Brot und den schönen Wein als Träger des Heils beim heiligen Abendmahl. Mein Leib, mein Blut, Brot und Wein für dich gegeben. Er trinkt den Essig, den bitteren Kelch des Todes und reicht uns den Wein des neuen Lebens, sein Auferstehungsleben. Der Wein ist das Symbol der Freude und der Festlichkeit des himmlischen Lebens, das uns nach dem Zertretenwerden in den Keltern, früher hat man das ja mit Füßen gemacht, ne? Da stand man drauf, hat die Weintrauben zertreten, und dem Vergärungsprozess wird es uns gereicht. Ein Bild für das Leben Jesu. Von uns Menschen zertreten, steht er doch auf und gibt hinterher sein Leben. Manchmal auch ein Bild für unser Leben. Wir gehen auch durch Vergärungsprozesse hindurch. Und hoffentlich kommt ein süßer Wein raus. Und nicht Essig. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben, jeder von uns eine Traube. Das Wichtigste in diesem Leben, sagt Jesus, ist, bleibet in mir, bleibt verbunden mit mir. Wenn wir verbunden sind mit ihm, dann fließt nämlich sein Leben in uns hinein. Also nicht nur so das irdische, normale Leben, sondern sein Leben von Himmel in uns hinein. Und dieses Fließen seines Lebens geschieht dadurch, dass wir ihm unser Herz vertrauensvoll zuwenden. Dadurch kommt sein Leben, ja. Vertrauensvolle Zuwendung. Diese Verbundenheit entsteht und bleibt lebendig, immer wieder neu durch unsere Hinwendung, durch unsere Hinkehr. Manchmal auch ist Umkehr nötig zu ihm. Und so entdecken wir immer wieder neu, er ist da. Er ist nicht irgendwo, sondern er ist da im Hier und Jetzt. Und wenn ich betend sage, danke Herr, dass du bei mir bist, fließt sein Leben in mein Innerstes. Viele Christen erleben dies, glauben dies seit 2000 Jahren. Sie verstehen sich so, dass sie jeden Morgen aufstehen und aus diesem Vertrauen leben. Und abends legt man sich hin im selben Vertrauen. Und deswegen sind wir auch hier, weil wir spüren, ich bin eine Weintraube am Weinstock des Herrn und auch der Gottesdienst lässt sein Leben in mich hineinkommen. Ich kriege etwas mit von seinem Leben und es ist etwas anderes, als wenn ich dann, was kommt jetzt im Fernsehen, irgend kommt was immer ja, ne? Als wenn ich jetzt irgendwie Doppelpass gucke. Da kommt auch was in mein Herz, aber im Gottesdienst kommt Leben vom Himmel in mein Herz. Und so ändert sich meine ganze Lebenswahrnehmung immer mehr. Ich erkenne, dass mein Leben, zum Beispiel erkenne ich das, mein Leben ist nicht ein Schicksal, das mir widerfährt, sondern ist unter seiner Führung. Mein Körper ist ein Geschenk und in allen Gebrechen suche ich seine Lebenskraft. Mein Herz gehört ihm und ich entscheide alles mit ihm. Meine Gedanken rechtfertigen nicht mehr meine eigenen Wege, sondern suchen das Wahre, suchen ihn. Ich lebe von ihm und aus ihm und mit ihm und vor allem und immer mehr, ich lebe für ihn. Für ihn. Und die Frage wird, vielleicht stellen sich einige die Frage zum ersten Mal, aber immerhin, die entscheidende Lebensfrage ist, Herr, wie kann ich Frucht für dich bringen? Das ist doch das Ziel. Wie kann ich Frucht für dich bringen? Nicht, wie kann ich hier so einigermaßen nur durchs Leben kommen? Und ich lebe ja von dir, dem Weinstock, um für dich Frucht zu bringen. Dazu bin ich da und nicht nur ich, sondern dafür ist auch die Kirche da, ist unsere Gemeinde da, dass aus unserer vertrauensvollen Beziehung mit ihm Lebenskraft von Jesus in mich und uns hineinströmt, nicht als Selbstzweck, sondern zum Segen für andere und zur Freude für Gott. Ja, so leben wir doch. So möchten wir leben, denke ich doch, oder? Ich will es euch nicht einreden, aber den meisten ist es doch ein Herzenswunsch. Und kann das verloren gehen, wenn ich ein frommer Mensch bin? Jesus meint ja. Denn die Schriftgelehrten und Pharisäer waren fromme Menschen. Und in der Tat, es kann so schnell verloren gehen im eigenen Leben und in einer Gemeinde, sogar in ganzen Kirchen. Wie kommt das? Wieso passiert das? Zunächst, jemand erzählte mir von einem Interview, das er im Fernsehen sah mit einem Weingutbesitzer aus dem Frankenland. Darin sagte der neben vielen anderen Dingen auch Folgendes Interessante. Die Trauben, die am längsten am Weinstock blieben, seien das größte Risiko. Sie hätten zwar den größten Gehalt durch das lange Wachsen. Nebenbei, ihr Jung verachtet also die Alten nicht. Sie hätten den größten Gehalt durch das lange Wachsen. Und wenn alles gut geht, dann geben sie als Frucht auch den besten Wein. Doch nur eine schlechte Wetterperiode kann alles zunichte machen. Durch einen Regen können sie verderben, abfallen oder verfaulen. Da dachte ich an unser Gleichnis. Die vielen langjährigen Christen, die schon echt lange mit dem Herrn verbunden sind und glauben und mit ihm leben, die manchen Sturm des Wachsens hinter sich haben, in denen großer Gehalt steckt für einen guten geistlichen Wein. Auch sie sind nicht aus dem Schneider. Auch uns, ich bin auch schon alt, kann es erwischen. Erst die Ernte macht den Schluss. Wenn der Weinbauer Gott selber uns in seine Hand nimmt und wie schön wäre es, wenn er uns als reife Trauben abpflückt. Bis dahin heißt es, am Weinstock zu bleiben, ohne abzufallen, zu verfaulen, zu vertrocknen, ohne die Lebensverbindung zu verlieren. Und es kann viele Gründe geben, den Kontakt zum Weinstock zu verlieren. In unserem Bibeltext wird eine besondere Falle angesprochen, die gar nicht so leicht zu durchschauen ist. In unserem Gleichnis schildert Jesus ja Folgendes: Die Pflege des Weinbergs wird in die Hände von Mitarbeitenden gelegt. Der Weinbergbesitzer gärtnert hier nicht selbst, er lässt es Menschen tun in Pacht. Die machen alles gut oder vieles gut, denn es entstehen offensichtlich Früchte. Aber sie machen auch etwas falsch. Etwas Entscheidendes falsch, sodass das Leben nicht mehr zwischen Gott und ihnen fließt. Was machen sie falsch? In diesem Gleichnis ist der entscheidende Satz dieser, ihr könnt ihn auch mitlesen jetzt: Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Unser sein. Was passiert hier? Die Pächter werden zu Besitzern. Sie machen aus dem, was ihnen als Pacht anvertraut ist, ihren Besitz. Und jetzt werden sie uns nahe. Denn aus der inneren Haltung, ich empfange mein Leben und will für dich da sein, Gott, wird auf einmal: Mein Leben ist meins und ich habe ein Recht auf mein Leben, nach meinen Vorstellungen. Dieser oft klammheimlich verzogene innere Wechsel tötet die Lebensbeziehung zu Jesus. Und dieser Wechsel ist deswegen so schwer zu durchschauen, weil dieses Ich bin der Besitzer meines Lebens das Lebensprinzip unserer Zeit ist. Ja, ist das nicht das Glaubensbekenntnis unserer Zeit? Mein Leben gehört mir. Und ich darf allein bestimmen über mein Leben, wie ich es führe, was ich denke, wie ich entscheide, bis hin, wann ich es beende. Ja, gewiss, die Würde des Menschen nach Artikel 1 des Grundgesetzes ist unantastbar und auch das sogenannte Selbstbestimmungsrecht wurde in unserem Land nach der Nazi-Diktatur zu Recht in besonderer Weise geschützt. Jedoch kippt heutzutage das Selbstbestimmungsrecht in eine reine Selbstbezogenheit. Es gibt nichts mehr Höheres und Wichtigeres als das, was ich denke und als richtig ansehe. Und dann mache ich das. Das ist das Problem der Kleber. Was man auch intuitiv spürt. Ich denke das und mache das und alle müssen sich danach richten. Und das ist zu einem Prinzip geworden. Und wir sind alle in irgendeiner Weise ein bisschen infiziert. Als Christen müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass das, was heute als Selbstbestimmung und Autonomie angepriesen wird, uns aber in Wahrheit abkoppelt von der göttlichen Lebensquelle. Und mag das noch für einen Nichtglaubenden eine gewisse Logik haben, denn er glaubt weder an einen Schöpfer noch an einen Richter. Ein Atheist glaubt nicht an einen Schöpfer und nicht an einen Richter. Also er kommt von irgendwo, aber nicht von Gott und hat auch sein Leben nicht zu verantworten vor etwas Höherem. Das hat eine gewisse Logik, wenn man dann nur noch an sich selber denkt oder in Gefahr steht, an sich selber zu denken. So ist es für einen Christen und seine Herzensbeziehung tödlich. Was passiert nämlich mit unserem geistlichen Leben? Ich möchte es in einem Bild ausdrücken. Es gibt in Weinbergen in Südtirol solche Wale, heißen die. Kennt ihr das? Also die sind so, die gehen so mit Wasserkanäle, gehen so da durch. Und dann habe ich mal gesehen, gibt es an bestimmten Punkten solche Sperren. Und dann wird das Wasser abgeleitet. Und das, was mit dieser Haltung, die ich gerade geschrieben habe, passiert ist, dass so eine Klappe in den Lebenszug, in eine Sperre in diesen Lebenszufluss eingezogen wird. Und ich werde zum Besitzer meines Lebens und werde mit all den Ansprüchen, die damit verbunden sind, mit all den Rechten, die ich meine, haben zu müssen, kappe mich von Gott ab. Und das gibt es auch christlich, in einer christlichen Variante. Gebete werden statt zu einer lebendigen Begegnung mit Gott, Herr, ich bin vor dir, zu einem Monolog von Wünschen und Entscheidungen, die Gott absegnen soll. Achten Sie mal auf Ihre Gebete. Ja, das habe ich und das habe ich, schenk mir das und schenk mir das. Segne das, was ich da gedacht habe. Das muss nicht falsch sein, aber achten Sie, ob es lebendig ist. Und in der Mitarbeit verschiebt sich auch etwas, ist in der Gefahr. Ich arbeite und lebe nicht mehr für ihn, sondern für mich. Das merkt man daran, dass man empfindlich wird, sobald man übersehen und nicht gelobt wird. Für dich reicht. Der Weinbergversitzer versucht das noch zu korrigieren. Er sendet Boten, die Früchte holen sollen. Er erinnert damit ja daran, wem gehört das alles, was du tust? Es soll doch für mich sein. Doch die Boten werden überhört und ausgeschaltet. Selbst der Weinbergbesitzer, als der Weinbergbesitzer seinen Sohn sendet, hier spricht Jesus von sich, wird er umgebracht. Nebenbei, Jesus erzählt hier seine Passionsgeschichte in Form eines Gleichnisses. Jesus schafft und sucht Glaubensfrüchte. Er wird verstoßen, übergangen und ausgeschaltet. Und das kann sich bei jedem von uns wiederholen. Und auch keine Gemeinde und keine Kirche ist davor geschützt. Und wir merken auch auf manchmal, wie man immun wird für Gottes Reden. Es geht so schnell. Die Weintraube verwechselt sich mit dem Weinstock, der Pächter mit dem Besitzer. Jesus ist nicht mehr Herr, ich bin es wieder selbst, wie in der Zeit, bevor ich ihn kennenlernte. Und oft merke ich nicht, wie ich den Kontakt mit ihm verliere, weil ich mir Ersatz suche, was sich auch gut anfühlt. Und doch spielt sich Tragisches ab. Ich verliere den lebendigen Lebenskontakt mit dem Auferstandenen, obwohl ich noch in der Gemeinde mitarbeite, obwohl ich vielleicht sogar bete und Bibel lese. Aber es hat sich etwas im Herzen verändert. Die frühere Glaubenskraft wird zu meiner Kraft. Ich muss dann irgendwie das verwirklichen. Und sie ist nicht mehr Jesu Kraft. Mein Glaube ist nicht mehr sein tägliches Geschenk, aus dem ich lebe. Statt ihm zu vertrauen, schleicht sich ein, ich stelle Ansprüche. Manchmal mache ich im Herzen sogar Vorwürfe, würde ich nie zugeben, aber Jesus schaut ja ins Herz. Vorwürfe etwa, so lange lebe ich mit dir und du mutest mir das in meinem Alter jetzt zu? Das entsteht durch Anspruchshaltung, Besitzansprüche. Die Besitzverhältnisse im Herzen haben sich klammheimlich verändert. Aus Knechten werden Herren, ich werde meine eigene Rebe. Und das gibt es für ganze Kirchen. Der Weinberg gehört uns, die Gemeinde ist unsere Gemeinde. Es ist manchmal entlarvend, wie wir Pastoren sagen, das ist meine Gemeinde. Nee, ist es nicht. Es ist die Gemeinde Jesu und ich soll darin ein Knecht sein. Ja, vielleicht bringen wir noch Frucht, aber wo ist das für ihn geblieben? Für ihn. So kann es sein, dass er vergessen wird und ausgeschlossen. Und damit haben wir den Herrn unseres Glaubens verloren. Wir werden zu abgefallenen oder vertrockneten Früchten. Jesus erzählt solche entlarvenden Gleichnisse hin und wieder, damit wir uns überprüfen. Passionszeit ist auch eine Buß- und Umkehr- und Eingedenkzeit. Die Leute ärgerten sich damals so sehr über die Zurechtweisung, dass sie nicht umkehrten, sondern im Herzen verhärtet wurden. Wir müssen ihnen das nicht nachmachen. Zwingt uns keiner. Wir können ihm sagen, Herr, hier bin ich wieder. Ich erkenne, wie ich in Gefahr bin, dass mein Herz sich verdreht. Ich merke, dass ich das oft machen muss. Ich merke, wie schnell ich mich durch meine Ansprüche von seinem Leben entferne und damit von allem Schönen, das ist ja das Tragische, von allem Schönen, das er schenkt, seine Gnade, die allmorgen frisch und neu ist, von seiner Freude, seinem Frieden, seiner Liebe. Und dann denke ich, wie doof bist du eigentlich? Denn dies ist ja das Drama. Kein Mensch kann sich selber in Wahrheit das geben, was er sucht. Sinn, Frieden, Freude, Friede, ein erfülltes Leben. Können Sie sich nicht selber geben, aber Sie können es empfangen. Und wenn man meint, das tun zu können selber, folgt man letztlich einer Lüge. Die Menschen der Moderne folgen einer Lüge, glaube ich. Hören wir nie als Gemeinde auf zu fragen, was willst du, Herr, mit dem, was du uns heute anvertraust in unserem Leben, in unserer Gemeinde? Wir leben aus dir und arbeiten für dich und nicht für uns und unsere Vorstellungen. Und das Entscheidende ist dabei, fließt hier in unseren Gottesdiensten Leben von Jesus und in allem, was wir in Gemeinde tun. Fritz Schwarz, längst verstorbener Superintendent des Kirchenkreises Herrn, in dem ich auch mal arbeiten durfte, der sagte mal, das Entscheidende, liebe Brüder, damals waren wir meistens nur Brüder, das Entscheidende ist nicht, dass sich möglichst viele Menschen in evangelischen Gemeindehäusern und Kirchen versammeln, sondern dass Jesus und sein Leben da ist. Manche denken ja schon, Gemeindeleben ist toll, wenn viele da sind. Das Entscheidende ist, wenn sein Leben da ist. Für ihn soll alles sein und ihm sollen wir Weg bahnen. Und für den persönlichen Glauben bedeutet dies, immer wieder neu, wenn nötig, die Sperrklappen hochziehen. Sei du meine Lebensquelle, sei du Herr meines Lebens. Ich stelle keine Ansprüche, aber ich tue das, wozu du mich ermunterst. Ich suche deine Liebe, ich vertraue dir. Ja, ich liebe dich. Das ist das Wichtigste, dass ich verbunden bleibe mit dieser Liebe. Ich will aus deiner Liebe dich und andere herauslieben. Dann bin ich Traube am Weinstock. Dann bin ich ein guter Pächter in Jesu Weinberg. Das Ziel ist, und nebenbei das größte Glück, dass ich nicht mein Leben lebe. Das ist arm. Sondern dass sein Leben in mir lebt. Das ist reich. Und tut den Menschen übrigens gut. Guter Wein ist besser als Essig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.